Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.
Hand aufs Herz. Wer von euch trackt seine Schritte, seine Aktivität oder seinen Schlaf? Mit einer Smartwatch, einem Fitnessring oder irgendeiner App? Mit genau dieser Frage ist Moderatorin Daniela Wiesler ins Agenda Gesundheit Forum der AOK Baden-Württemberg gestartet. Und im Saal sind ziemlich viele Hände hochgegangen. Bei der nächsten Frage wurden es dann aber schon weniger. Wer hatte an diesem Tag schon die empfohlenen mindestens 7000 Schritte erreicht? Und als es darum ging, ob Bewegung ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit ist, waren sich alle einig. Eigentlich wissen wir es also. Bewegung ist wichtig. Prävention ist wichtig. Und trotzdem schaffen wir es oft nicht, dieses Wissen in den Alltag zu bringen. Und genau darum ging es an diesem Abend unter der Überschrift »Die teuerste Krankheit ist Untätigkeit«. In dieser Folge haben wir für euch die Highlights des Forums zusammengefasst. Den wissenschaftlichen Einstieg hat Professor Alexander Wolf vom Karlsruher Institut für Technologie gemacht. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie Bewegung unsere Gesundheit über die gesamte Lebensspanne beeinflusst. Er hat erklärt, warum Bewegung heute oft ganz nebenbei aus unserem Alltag verschwindet. Durch Technik, durch Homeoffice und Routinen, die uns vieles bequemer machen.
Je größer der Bewegungsmangel in einer Gesellschaft, desto technisch entwickelter ist die Gesellschaft. Ich mache es mal ein paar Beispielen fest. Ein Met ist der Energieumsatz, den wir haben, wenn wir nichts tun. Also ich hier vorne habe so 2 Met, ich bin ein bisschen unterwegs. Wenn wir nichts tun und stehen oder sitzen, verbrauchen wir 1 Met. Dieses eine Met haben wir, wenn wir dem Rasenroboter zugucken, wie er den Rasen mäht. Wir hätten eigentlich 5,5 Met. Das heißt also ca. 200 Kilokalorien bei 70 Kilo in einer halben Stunde verbraucht. Aber wir brauchen bloß 35 Kilokalorien, wenn wir dem dabei zugucken. Und da gibt es andere Beispiele. Rolltreppe versus der richtigen Treppe. Das E-Bike versus dem normalen Bike, wenngleich E-Bike gar nicht so schlecht abschneidet, das vielleicht auch zur Beruhigung, 210 Kalorien zu 280 oder selbst der Staubsauger, der Roboter im Haus. Moderne Technologie im Haus, allein da verlieren wir jeden Tag massig an Bewegung, die uns dann in der Gesamtenergiebilanz negativ auffällt. Ein weiteres Beispiel, Homeoffice. Homeoffice fördert die körperliche Inaktivität. Dazu gibt es überzeugende Evidenz. Das muss man auch berücksichtigen, wenn man über Bewegungskonzepte nachdenkt. Für viele fällt der letzte Bewegungsbereich, nämlich der Weg, der aktive Weg zur Arbeit weg, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice sitzt.
Aber seine Botschaft ist nicht, alles wird schlechter. Im Gegenteil. Bewegung ist einer der wirksamsten Hebel, die wir haben. Und wer anfängt, spürt oft ziemlich schnell, dass sich was verändert.
Inzwischen haben wir wirklich erschlagende Evidenz dafür, dass Bewegung in Anführungszeichen Polypill darstellt für ganz unterschiedliche Bereiche. Für den Bewegungsapparat, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, Psyche, manche Krebsarten auch, soziale Wohlbefinden, kognitive Leistungsfähigkeit und auch im Hinblick auf Lebenserwartung gibt es eigentlich gerade vom letzten Jahr von You und Kollegen eine schöne Zusammenfassung, dass auch da nicht nur die Qualität quasi gewonnen wird, sondern auch Lebenszeit sozusagen mit Bewegung gefördert wird. Vor 40 Jahren, wenn ein AOK-Treffen gewesen wäre, wäre keiner auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, im Seniorenheim fangen wir an zu trainieren. Ja, macht gar keinen Sinn. Die Sportwissenschaft damals hat sich mit so Personengruppen überhaupt nicht beschäftigt. Heute wissen wir, und das war so die allererste Studie, deswegen habe ich es auch mitgebracht, von Fiatarone. Die hat sich angeguckt bei 100 gebrechlichen Altersheimbewohnern, geht da überhaupt noch was? Und Sie sehen es an den Ergebnissen, dass die Muskelkraft sich verbessert, die Ganggeschwindigkeit des Treppensteigens und der Muskelquerschnitt. Wir haben selbst eine große Studie mit Demenzpatienten in Heimen gemacht. Es ist nicht so, dass dann alle quasi aus dem Heim wieder rausgehen konnten, aber die Verbesserung bei der Hälfte der Personen, wir wären zufrieden gewesen, wenn die stabil geblieben wären über die Zeit. Die Hälfte der Personen hat sich zwischen 20% und 40% verbessert. Also da sind noch viele Systemreserven auch im Bereich Bewegungsförderung. Und wenn es um die Frage geht, wann sollte man ansetzen, was macht denn am meisten Sinn, systemisch gedacht, dann finde ich die Grafik von Heckmann, Nobelpreisträger in den Wirtschaftswissenschaften, ganz spannend. Der hat sich mit Bildungsinvestitionen beschäftigt und der macht deutlich natürlich, je früher ich ansetze und in Institutionen wie Kindergarten und Schule, wo ich alle erreiche, da machen Investitionen am meisten Sinn, da ist der Return of Investment am größten. Das heißt nicht, dass ich später nichts mehr tun sollte, aber was Hänschen mal gelernt hat, ist natürlich leichter, über die Lebensspanne zu transportieren und hat dann längere Möglichkeit, überhaupt einen Return of Investment zu produzieren. Aber das ist das Geniale an Bewegung. Nämlich, wenn ich auf einem niedrigen Niveau bin und was tue und damit anfange, dann habe ich den größten Fortschritt. Und den spüre ich auch gleich.
Professor Alexander Woll hört ihr bald nochmal ausführlicher hier im Podcast. Dann schauen wir nämlich auf die deutschlandweit einzigartige Langzeitstudie in Bad Schönborn. Dort wird seit über 30 Jahren untersucht, wie Bewegung, Fitness und Lebensstil die Gesundheit beeinflussen. Im Anschluss ging es auf dem Podium um die Frage, wie Prävention wirksamer werden kann. Denn Bewegung wirkt, daran gibt es kaum Zweifel. Schwieriger ist aber die nächste Frage. Wie schaffen wir es, dass Prävention nicht bei guten Vorsätzen stehen bleibt, sondern im Alltag der Menschen wirklich ankommt? Darüber diskutierten auf dem Podium Leonie Dirks, Ministerialdirektorin und Amtschefin im Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Baden-Württemberg. Professor Dr. Marc-Dominik Alscher, Geschäftsführer des Bosch Health Campus. Professor Dr. Hajo Zeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Professor Dr. Alexander Woll, Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT. Und Gordana Masic, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der AOK Baden-Württemberg.
Prävention wirkt, Prävention ist für die Zukunft unerlässlich. Wir haben nicht das Erkenntnisproblem, aber woran liegt es denn, dass die Erkenntnisse bisher noch nicht so richtig umgesetzt wurden? Wenn wir erstmal zum Beginn auf den Public Health Index schauen, der Ende letzten Jahres aufgezeigt hat, wo Deutschland im internationalen Vergleich beim Gesundheitsschutz steht und wo es besser werden kann, da ist Deutschland auf dem vorletzten Platz gelandet. Im Ergebnis der vier Handlungsfelder Tabak, Alkohol, Ernährung und Bewegung. Und die Frage ist ja, was sagt dieser Public Health Index über die Wirksamkeit der aktuellen deutschen Präventionspolitik aus, Frau Dirks?
Ja, nichts Gutes. Ich glaube, so viel können wir alle feststellen. Wir haben uns ja nicht umsonst das Thema auch im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung nochmal vorgenommen. Und für Baden-Württemberg wollen wir da jetzt sozusagen einen Ansatz wählen, dass die Präventionsansätze hier besser koordiniert sind. Einmal das Thema Health in All Policies. Innerhalb der Landesregierung die Ressorts zur übergreifenden Zusammenarbeit zu bewegen und die gesundheitsfördernden Aspekte in allen Politikansätzen, die wir wählen, mitzudenken, aber gleichzeitig auch zu schauen mit den Krankenkassen im Land und den vielfältigen Projektpartnern, die ja bereits Dinge tun, eine Art abgestimmte Strategie zu entwickeln. Das wäre unser Ziel und den öffentlichen Gesundheitsdienst da auch als unser Instrument zu nutzen, wo wir sagen, wir können von staatlicher Seite auch noch mehr tun, um gesunde Städte, gesunde Gemeinden hier gemeinsam zu gestalten.
Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, was es braucht für diesen Health in All Policies Ansatz, der ja auch teilweise so ein bisschen hinkt noch, aber natürlich total wichtig ist. Frau Masic, die Frage ist ja, warum investiert ein hochentwickeltes Gesundheitssystem, was wir ja haben, in Deutschland immer noch zu spät und zu wenig in Prävention? Also warum wird Krankheit finanziert, statt Gesundheit zu entwickeln?
Naja, in der Logik, wie wir aufgestellt sind, finanzieren wir eben Diagnostik und Behandlung. Also mich wundert es nicht, dass wir natürlich hinterherhinken. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Baden-Württemberg wunderbare Strukturen haben, eine sehr gute Versorgung und dass wir auch sehr viele Ideen und Präventionsprojekte haben. Aber wir müssen vielleicht auch den Blick darin schärfen, zu sagen, egal welche Projekte und was wir für Prävention tun, es muss wirksamer werden. Und deshalb sind wir auf den letzten Plätzen. Nicht, weil wir alle einzelnen Akteure wenig tun, aber es ist nicht koordiniert, es ist nicht vernetzt. Also wir messen einfach Prävention nicht. Und das ist ja das No Glory for Prevention. Das konnte ich schon irgendwann nicht mehr hören, weil ich gedacht habe, ja, das stimmt, aber wir müssen daraus jetzt ableiten, was heißt es denn für die Zukunft? Und da müssen wir über Bonifizierungen sprechen, da müssen wir über Strukturen sprechen, dass wir sie schaffen, dass wir sie ändern, dass wir in diesen Strukturen einfach Prävention als ja, primäres System dann fördern und fordern.
Herr Zeber, aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler und Mediziner, warum passiert dann doch so wenig? Warum sind wir auf dem vorletzten Platz?
Der Index, der angesprochen wurde, der beschreibt zunächst mal ja nur, was haben wir alles eben nicht im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. Und da stehen wir tatsächlich schlecht da. Und vor dem Hintergrund ist halt zu überlegen, okay, was müssen wir jetzt tun, damit wir da von dem letzten oder vorletzten Platz wegkommen? Und da gibt es einige Dinge, die liegen auf der Hand, die kosten auch nicht viel, sondern sparen eher Geld. Die Zuckersteuer ist da so ein Thema auf jeden Fall und einige andere Sachen auch. Aber ich glaube, das Thema, was angesprochen wurde, das Umdenken, die Umorientierung, da haben wir uns jetzt lange genug verkrochen, dass wir das nicht machen. Es muss halt einfach auch mal passieren. Wir müssen da einfach viel deutlicher werden. Man könnte sagen, Ärztinnen und Ärzte und andere im Gesundheitswesen müssen zu, ich würde mal sagen, Präventionsagenten werden, anstatt Behandelnde in dem Sinne. Ja, und gemeinsam mit den Menschen, die zu ihnen kommen, halt Prävention auf die Agenda nehmen.
Herr Alter, Präventionsagent, ist das eine gute Rolle der Ärzte?
Also ich würde sagen, unbedingt. Und ich bin nicht ganz so pessimistisch, dass wir das jetzt weiter in die Zukunft schieben. Wir haben ja im Moment im Gesundheitssystem eine besondere Situation. Wir stehen vor der Finanzkrise des ganzen Systems. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht mehr bezeichnen. Die Einnahmen reichen nicht, die Ausgaben zu finanzieren. Wir sehen, dass die Menschen nicht mehr gut versorgt sind. Also wenn man mit Patienten redet, die sagen mir, ich muss wochenlang auf einen Facharzttermin warten. Ich kriege ständig Anrufe und soll Leuten irgendwelche Termine organisieren. Das ist fast eine meiner Hauptaufgaben geworden, verzweifelten Leuten einen Weg durch das System zu zeigen. Und wir werden das nur adressiert bekommen, wenn wir besser werden, was Gesundheitserhaltung angeht. Und ich glaube, das Thema Prävention ist ein Schlüssel. Und deswegen zu Ihrer Frage, ich glaube, gerade als Arzt muss man für Prävention sein.
Und gleichzeitig hat Frau Masic auch schon gesagt, es wird ja nicht bezahlt. Ne? Also die Gespräche werden schlechter bezahlt, als wenn Sie Apparate einsetzen.
Im Moment haben wir im System die falschen Anreize. Der Arzt, der viel Technik einsetzt, der viel Apparate hat, verdient am meisten. Die sprechende Medizin wird nicht honoriert und die Gesundheitserhaltung wird nicht honoriert. Es ist ja so, ich verdiene ja als Arzt, wenn jemand krank wird. Und das System umzusteuern ist schwierig. Da gibt es ja so Ideen, Gesundheitsbudgets und so. Vielleicht müssen wir auch einfacher anfangen. Aber ich glaube auch, dass wir das Thema, wie wir Verhalten auch incentivieren. Und in diesem Public Health Index ist es ja so, die Länder, die besser sind, die haben eben eine Zuckersteuer. Die haben keine Werbung mehr für Alkohol. Die haben eine neutrale Verpackung für Zigaretten und solche Themen. Ich glaube, wir können viel machen, müssen nicht ganz das ganze Vergütungssystem umstürzen, aber wir müssen anfangen.
Wir haben gerade schon gehört von Frau Dirks, was geplant ist, so ein bisschen für Ihre Zeit in der Regierung. Ich würde gerne noch mal auch von den anderen hören, was würden Sie sich wünschen oder was ist das, wo Sie denken, das wäre wichtig, dass das mit der neuen Landesregierung jetzt auch passiert. Herr Wolt, welche Richtung kann die neue Landesregierung einschlagen?
Gut, jetzt muss man vielleicht noch mal sehen, an welchen Rädchen kann die Landesregierung überhaupt drehen, weil die Regelungen ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Ein wichtiger Bereich, der vielleicht bisher gar nicht angesprochen wurde, ist der Bildungssektor. Ich glaube, dass im Bildungssektor viel passieren könnte. Ich mache mal ein Beispiel. Einführung Ganztagesschule in Baden-Württemberg bietet neue Möglichkeiten, bietet vor allem die Möglichkeit, alle Kinder und Jugendliche zu erreichen, unabhängig jetzt von ihrem sozialen Status. Also das ist sicherlich eine große Chance, an die man denken muss. Ich bin manchmal ein bisschen skeptisch, Health in All Policy, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man das sagt, aber wie kann ich das dann auch wirklich umsetzen, dass nicht heißt, ah ja, jetzt machen wir alle ein bisschen Health in All Policies und dann ist das Thema irgendwo verteilt und es gibt keinen richtigen Kümmerer mehr. Also ich glaube, das braucht, eigentlich ist es inzwischen eine Chefsache, glaube ich tatsächlich, dass man sagen müsste, es ist eine Sache für den Ministerpräsidenten zu sagen, hey, das ist uns tatsächlich wichtig und muss in alle Bereiche rein. Vielleicht sind wir jetzt an so einer Schwelle, dass unser Handlungsdruck so groß wird, dass da umgesteuert wird. Es ist jetzt keine Phase mehr, wo man sagt, man macht Projekte, damit man Gesundheitsprojekte gemacht hat, die teilweise auch Marketingzwecke oder sonstige Zwecke haben, sondern jetzt muss man sich wirklich überlegen, wie stellt man das System um. Und das ist die Herausforderung.
Und da gucken wir gleich auch, welche Strukturen braucht es denn dafür. Aber ich würde gerne erst noch Frau Masic fragen, was erwarten Sie oder erhoffen Sie von der neuen Landesregierung? Wo könnte in Baden-Württemberg, wo könnte man auch vorangehen, um eventuell Vorbild für die Bundesrepublik zu sein?
Ich glaube, das darf auch unser Ziel sein. Und ich würde mich ungern bremsen lassen, auch wenn es tatsächlich so ist, dass wir sagen, wir brauchen einfach übergeordnet einfach ein neues Systemziel. Ja? Wir heißen Gesundheitssystem, aber wir zahlen irgendwie auf Krankheit ein. Ich bin auch bei den Schulen. Wir haben Schulfach Gesundheit gefordert, was einfach schon inflationär mittlerweile ist, weil dahinter wenig steckt. Ja? Aber wenn wir Gesundheit in Schule denken und wir haben gehört, ja, was es bedeutet, wenn wir Kinder abholen, egal wo sie herkommen, welche soziale Herkunft, wie es zu Hause aussieht. Und bei Kindern, da können wir so viel schaffen. Daher glaube ich tatsächlich, wir können als Baden-Württemberg viel bewegen. Dieses Wie ist was, was uns, glaube ich, in der Vergangenheit gehindert hat. Im Ist-System waren wir dann sehr gut, aber diese Idee zu haben, wie schaffen wir es tatsächlich, diesen Strukturwandel zu gestalten und welche Schritte gehen wir konkret, die geht es jetzt gemeinsam an einem Tisch oder egal wie, niederzuschreiben und den Weg gemeinsam zu gehen.
Schauen wir mal auf die strukturelle Ebene. Also was muss sich strukturell ändern, damit Präventionsmaßnahmen tatsächlich wirklich für alle möglich und verfügbar sind. Herr Wolf, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie hängen Verhältnis und Verhalten hier zusammen?
Also ich mache ein Beispiel, mit jedem Stockwerk im Hochhaus spielen die Kinder weniger, weil die Entfernung hin zum Spielplatz weiter wird. Und das Bild kann man übertragen, das heißt, die Landesregierung kann Vorgaben machen an der einen oder anderen Stelle, die Kommune muss natürlich dann sowas umsetzen. Wenn Sie sich angucken, wie die Innenstädte aussehen, auch in Stuttgart inzwischen, da versucht man ja eher die Grünflächen, die Ballspiele in den Rand der Städte zu legen, damit man den innerstädtischen Bereich weiter nachverdichten kann. Es braucht Stadtplanung, es braucht damit auch gesetzliche Regelungen. Es wäre schon viel getan. Ich sage jetzt mal, wenn es ein Kinderrecht zum Beispiel auf das Thema Bewegung gäbe und Bewegung nicht mehr als freiwillige Aufgabe des Staates gesehen würde, sondern dafür müssen wir sorgen, dass jeder die Chance hat. Interessanterweise, so eine Diskussion wurde bei Hunden geführt, ob nicht jeder Hund jeden Tag ein Recht auf eine Stunde Ausgangszeit hat. Und es wurde ganz ernsthaft sogar im Bundestag schon diskutiert. Mit den Kinderrechten in dem Bereich sind wir noch nicht so weit gekommen. Das heißt also, wir brauchen Verhältnisse, die das ermöglichen, die das auch nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern sagen, dafür gibt es Regelungen und die Kinderrechte stehen im Blickpunkt. Also man darf es nicht nur dem Verhalten, dem Individuum überlassen. Die alleinerziehende Mutter im dritten Stock, die für ihre Kinder was tun muss, die hat einfach viel mehr Aufwand, sich da zu kümmern. Da muss man gucken, dass man die Strukturen so gestaltet, dass sie eine Chance haben.
Und da geht es auch in städtebauliche Maßnahmen, in ganz viele andere Felder. Frau Dirks, das ist ja das Thema Health in all Policies. Die Frage ist, kann das gelingen oder wird Gesundheitspolitik sabotiert, wenn andere Ressorts ihre Entscheidungen treffen dürfen, ohne potenzielle Gesundheitsrisiken zu berücksichtigen? Also braucht es hier im Grunde eine strengere Regelung für alle Ressorts, so zum Beispiel wie die Gesundheitsfolgenabschätzung, analog zur Klimafolgenabschätzung, damit dieses Health in all Policies funktionieren kann? Oder was bräuchte es?
Davon halte ich nicht viel, weil das ein bürokratisches Instrument ist, das man sehr gut umgehen kann. Haben wir 100-mal erlebt mit Digitalcheck und weiß ich nicht, was es alles für Checks gibt, die man bei Gesetzen machen muss. Ein Jugendcheck wurde jetzt neulich auch vorgeschlagen. Das wird nichts bringen, wenn die Ressourcen nicht das aufnehmen in ihre eigene Überzeugung. Und wir haben vor, im Ministerium bei uns eine Struktur zu schaffen, die sich verantwortlich fühlt, damit es eben nicht versandet, wie Herr Professor Woll gerade gesagt hat, und die anderen Ressorts begleiten und auffordern, entsprechend in ihrem Bereich nochmal tätig zu werden.
Herr Zeeb, Sie wollten
ja, ich wollte da mit den Zielen nochmal gerade andocken. Wir haben Gesundheitsziele für Deutschland, die stehen sogar im Präventionsgesetz zum Teil drin, darauf wird sich drauf bezogen. Mein Problem damit ist, dass wir oftmals Ziele ausgeben und dann aber nicht viel tun dazu und vor allen Dingen auch nicht evaluieren, ob wir die Ziele denn erreicht haben. Und ich glaube, ich kann eigentlich nur raten, sobald wir jetzt in den Zielsetzungsprozess wieder reingehen, das auch hier oder auch bundesweit machen, das dann wirklich mit nachverfolgbaren Zielerreichungsindikatoren zu versehen und auch Mechanismen zu haben, zu sagen, was passiert denn, wenn wir das nicht erreichen, dass wir nicht da stehen und sagen, haben wir nicht geschafft, okay, was anderes.
Stichwort Finanzierung, Finanzierungsanreize, wie müssen die sich verändern, damit wir Prävention belohnen, statt Reparaturmedizin zu stärken? Welche neuen Rollen braucht es auch in der Zukunft? Herr Alter, Sie haben es schon gesagt, Abrechnungsfähigkeit von Präventionsgesprächen wäre ein wichtiger Punkt, was noch?
Das Problem ist, glaube ich, wir müssen ganz vorne anfangen. Primärversorgung. Wir brauchen Primärversorgungsstrukturen, die Prävention stärken. In den Quartieren der Menschen Beratungsangebote für diejenigen, die das eben nicht wissen, sich zu wenig bewegen. Und es muss sich im gewissen Sinn auch lohnen. Also das heißt, es muss jetzt nicht eine Riesengebühr dahinter sein, aber ein Arzt, der zum Beispiel, wenn es ein Arzt ist, kann aber genauso gut ein anderer Gesundheitsberuf sein, kann auch eine Pflegekraft sein, die die Kompetenz dafür hat. Aber es muss damit auch möglich sein, eine Praxis zu bestreiten.
Ich würde das ganz gerne ergänzen, dass es eben vermutlich auch bedeutet, dass wir andere Professionen selbst in Praxen brauchen. Dass man halt der Allgemeinarzt, die Allgemeinärztin, die sind halt tatsächlich überlastet. Die werden das nicht alle selber machen können. Die können nicht auch noch eine ausführliche Gesundheitsberatung und so weiter wieder machen. Aber was spricht dann dagegen, dass man Praxen möglicherweise mit einer Präventionsfachkraft ausstattet, wo dann der ärztliche Teil eine Sache ist und dann geht's weiter in der Kette quasi auch in der Praxis oder in solchen Ansätzen wie Gesundheitskioske, wo dann wirklich das alles unter einem Dach ist. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten, die man im System Gesundheit und Gesundheitsversorgung denken kann.
Frau Masitt, welche Rolle können Krankenkassen spielen, wenn Prävention verbindlicher und finanziell tragfähiger verankert wird?
Vielleicht gerade aufbauend. Also wir haben tatsächlich ein Programm entwickelt mit AOK Mehr vom Leben. Und da geht es darum, dass wir Und das war, was ich vorhin gesagt habe, Zielgruppen zu erreichen, die eben noch nicht selber sagen, ja, ich erkenne irgendwie, dass ich kurz vor einer Chronifizierung stehe. Das können die wenigsten, sondern dass der Hausarzt tatsächlich in unserem hausarztzentrierten Versorgungsmodell dann denjenigen anspricht und sagt, okay, hör mal zu, es sind eben Risikofaktoren bei dir da und bevor es zu einer Chronifizierung oder schweren Erkrankung kommt, leitet er praktisch über das Programm an die AOK über. Und wir sind flächendeckend wunderbar aufgestellt mit sehr viel kompetenten Fachkräften, die dann Menschen individuell 1,5, 2 Jahre begleiten. Und ich glaube auch, das ist auch ein Punkt im System, dass wir viel auf Selbstverantwortung setzen, dass wir sagen, jetzt hast du es ja gesagt bekommen, jetzt guck mal, wie du damit klarkommst. Und in der Hoffnung, dass das kann, aber da zeigt es ja, wir haben zu wenig Gesundheitskompetenz, wir haben aber nicht die Angebote, die vielleicht tatsächlich niederschwellig nutzbar sind, dass aber auch die Menschen nicht in dem Umfeld leben, ja, dass sie sich darin bewegen können zu sagen, und jetzt mache ich auch was für meine Gesundheit. Daher begleiten wir die Menschen sehr individuell und das ist unsere Aufgabe auch als Gesundheitskasse.
Bevor wir gleich zur Schlussrunde kommen, möchte ich gerne noch von Frau Dirks wissen, wie lässt sich das denn verhindern, dass Prävention zwar rhetorisch gestärkt wird, aber strukturell und finanziell dann doch nicht ausreichend hinterlegt, beziehungsweise in Zeiten knapper Kassen wie jetzt ist es ja schwierig, sowas wie Prävention zu verkaufen, sage ich mal, anzugehen, weil es so wahnsinnig langen Atem braucht, bis man es sieht. Wie kann das trotzdem gelingen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man an dem Punkt eine Art Mindchange braucht und wir werden natürlich versuchen, die Gelder, die wir als Landesregierung haben, sinnvoll einzusetzen und ich sehe auch das Bildungssystem da als einen Punkt, wo wir sicherlich noch mehr tun können, obwohl man auch sagen muss, zumindest die Kindergärten und Kitas in Baden-Württemberg machen da auch schon richtig viel. Aber das ist ein Punkt, wo wir natürlich auch strukturell gucken müssen, was können wir tun. Aber ich würde tatsächlich so appellieren, daran zu denken, wie wir alle gemeinsam die Geldflüsse, die es aktuell gibt, in einer guten Art und Weise anders lenken können. Und es gilt jetzt ein bisschen, glaube ich, aus dieser depressiven Stimmung rauszukommen und das aufzunehmen als Herausforderung, in der Deutschland sich gerade befindet. Und ich wünsche mir, dass wir da so ein Stück weit Aufbruchsstimmung generieren können. Und als Landesregierung versuchen wir eben alles dazu zu tun, dass wir da beitragen können.
Das ist ein gutes Stichwort, weil wir wollen noch eine letzte Mini-Runde machen mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Was ist die wichtigste Stellschraube, an der jetzt gedreht werden muss, damit sich wirklich was ändert? Und zweitens, was können und werden Sie selbst bzw. Ihre Berufsgruppe tun, damit sich was ändert? Frau Dirks, was kann passieren? Was muss passieren?
Also wir werden eine Präventionsstrategie fürs Land entwickeln und die wichtigste Schraube wäre dann, dass alle Partner sich in dieser Strategie in Baden-Württemberg vereinen sozusagen und gemeinsam an diesen Zielen mitarbeiten, dass die erreicht werden können.
Herr Alter.
Ich denke, wichtig ist die Gesundheitskompetenz stärken und zwar Gesundheitskompetenz in allen Bevölkerungsschichten und dazu müssen wir entsprechend Strukturen aufbauen. Anders wird es nicht gehen. Und das Zweite, ganz simpel, Prävention muss sich lohnen in jeder Hinsicht.
Und was tut die Ärzteschaft, was tut das medizinische Personal dazu?
Ich muss ganz offen gestehen, die Ärzteschaft hängt ein bisschen manchmal in der Vergangenheit bei manchen Themen. Ich glaube aber, dass die Not im Moment so groß ist und das sehe ich eben auch als Chance. Krise finde ich nicht negativ. Krise hat auch eine große Chance in sich. Ich glaube, das Thema, was wir jetzt sehen werden, KI und Finanzen, wird dazu führen, dass das Gesundheitssystem aus Sicht der Ärzte sich fundamental ändern wird. Und ich glaube auch, wir kriegen komplett neue Rollenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen. Ich glaube, die Ärzteschaft muss Veränderungsbereitschaft haben und das wäre schon das Wichtigste.
Herr Woll.
Ein modernes Gesundheitssystem darf nicht erst stark sein, wenn Menschen krank sind, sondern es muss stark sein und investieren, wo Gesundheit entsteht, nämlich in Kommunen, in Schulen, Vereinen, Betrieb. Ich glaube, heute Abend ist deutlich geworden, dass Bewegung eine Polypill ist für viele Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist ein zentraler Resilienzfaktor, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und meine Botschaft wäre, Bewegung als Polypill besser nutzen und aus dem Land Baden-Württemberg ein Bewegungsland zu machen. Das wäre, glaube ich, eine richtig gute Herausforderung.
Bewegungsland, okay. Herr Zeef.
Ja, also ich bin ja Wissenschaftler, aber jetzt würde ich der Politik sozusagen vor allen Dingen viel Mut wünschen, da jetzt auch mal wirklich ranzugehen. Man legt sich da mit Leuten und Institutionen und Kräften an, die nicht unbedingt das gleiche Ziel haben. Das muss man ganz klar sagen. Wir sprechen von kommerziellen Determinanten der Gesundheit. Gegen die muss man tatsächlich dann auch bewusst angehen. Und da braucht man Mut. Und da wünsche ich einfach nur so als Bürger, aber auch eben als Wissenschaftler, der das unterstützt, Mut. Jetzt aber von der wissenschaftlichen Seite Es wird immer gesagt, wir wissen schon alles, wir wissen vieles, aber wir wissen noch nicht alles. Wir brauchen weiterhin gute Langzeitdaten. Wir brauchen aber auch jetzt sowas wie Implementierungsforschung, damit wir herausfinden, wie werden denn die Sachen, von denen wir viel wissen, eigentlich richtig umgesetzt? Was sind da die wichtigen Barrieren, Hürden, wie können wir die umgehen? Und das ist auch eine wissenschaftliche Aufgabe, die wichtig ist. Also das sind meine Beiträge zu der Sache.
Frau Masic, Sie haben das letzte Wort.
Ich bleibe dabei, dass ich sage, wir brauchen endlich ein Systemziel. Und da habe ich auch den Titel für mehr gesunde Lebensjahre. Und da abgeleitet davon die Rolle der AOK Baden-Württemberg und alle Krankenkassen. Und da wünsche ich mir, dass wir hier nicht in Konkurrenz denken, sondern die Stärke gemeinsam bringen. Wir werden Orchestrator, wir werden die Menschen in allen ihren Lebensphasen begleiten und wir werden alles für die Gesundheit der Menschen in Baden-Württemberg tun.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ihnen allen, Frau Masic, Frau Dirks, Herr Woll, Herr Alter, Herr Zipp, für diese wirklich sehr interessante Diskussion. Ihr Applaus.
Zum Schluss erinnerte Per Michael Dick, alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats der AOK Baden-Württemberg, daran, Prävention ist nicht nur ein Thema fürs Gesundheitssystem. Er richtete einen Appell an jede und jeden Einzelnen.
Wenn einer oder jemand Prävention betreibt, hilft es in allererster Linie ihm oder ihr selber. Das ist doch mal das Allerwichtigste. Also das sollte man immer Wert drauf legen, die Leute ansprechen. Es hilft dir, ihnen, egal in welchem Alter auch.
Das war unser kleiner Einblick ins Agenda Gesundheit Forum. Was hängen bleibt? Wir wissen längst, dass Prävention wirkt. Und jetzt geht's darum, sie so in den Alltag zu bringen, dass Menschen wirklich etwas davon haben. In Kitas und Schulen, in Kommunen, in Arztpraxen, in Betrieben und überall dort, wo wir leben und arbeiten. Die nächste Folge hier bei Agenda Gesundheit ist eine Sonderfolge. Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, wird mit uns über das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sprechen. Das ist jetzt nämlich noch vor der Sommerpause von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Wie zufrieden können wir mit dem angepassten Gesetz sein? Und kann es die Finanzierungslücke der GKV tatsächlich schließen? Das hört ihr in der nächsten Folge. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.